was wir gehört haben, war Mockingbird von Eminem. Hip-Hop. Hip-Hop immer noch ein Begriff bis heute. Rap sowieso. Super Bowl hat man das vor allem gesehen. Die Halftime-Show am 14. Februar mit Dr. Dre, mit 50 Cent, mit Eminem, mit Snoop Dogg. Die ganzen Legenden-Rapper im Endeffekt mit Legenden-Songs. Zum Beispiel den Next Episode von Snoop Dogg und Dr. Dre gehört. In der Club von 50 Cent. Lose Yourself von Eminem. Old School bedeutet natürlich das Alte im Endeffekt, die Jugendkultur Hip-Hop. Beziehungsweise der Anfang der Jugendkultur Hip-Hop. Hip-Hop, wie gesagt, ist eine Jugendkultur gewesen damals schon. Ist eine soziale Bewegung fast schon. Ist eine antirassistische Bewegung vor allem, die langsam in den Mainstream eingeflossen ist. Das Ganze wurde natürlich etabliert durch die B-Boy-Szene, die Breakdance oder das Tanzen an sich, die Graffiti-Szene, dass man alles getaggt hat, was man gemacht hat, das Rappen. Man hat sich durch dieses Rappen versucht, politisch und vor allem sozial aktiv zu zeigen. Wie gesagt, antirassistische Bewegungen, Gleichberechtigung für Schwarze, Aufmerksamkeit für die schlechten Lebensverhältnisse, die diese Schwarzen haben. Und man hat versucht, als Jugendliche eine Stimme zu haben, um in der Politik etwas zu beeinflussen. Im Hip-Hop werden natürlich Beats benutzt, Rhythms, das MCing und DJing ist hierbei im Begriff, Master of Ceremony, der Moderator fast schon, der Anheizer der Stimmung. Dafür habe ich jetzt ein Beispiel für euch.
Three days after 2.5 years, we're back. Beatbox battles are back, full capacity. Ladies and gentlemen, if you're with us, make some noise.
Beispiel hat man gehört, ist nicht aus der Rap-Szene, das ist aus der Beatbox-Szene tatsächlich, aber da zeigt es sehr, sehr deutlich, wie wichtig dieser MC ist, um diese Crowd anzuheizen für das kommende Battle oder Event, was auch immer. Nicht nur der MC ist natürlich wichtig, sondern man braucht jemanden, der diese ganzen Beats auflegt. Das ist der DJ, der Disc-Junkie. Hip-Hop enthält natürlich viel von der Disco-Szene, von Jazz auch und ist nicht unbedingt alles neu, hat natürlich eine Geschichte hinter sich. Entstanden in den Bronx in New York, die schwarze Minderheit, die versucht hat, den schlechten Verhältnissen, in denen sie leben, in irgendeiner Art und Weise Aufmerksamkeit zu geben, das nach außen zu tragen. Die Straße ist natürlich ein wichtiger Begriff für Hip-Hop an sich. Das ist alles auf der Straße entstanden. Damals war Hip-Hop eigentlich ein Instrument dafür, dass man diese schwarze Gemeinde, diese Minderheit versucht hat, in eine Gesellschaft zu packen, dass jeder dasselbe hört. Und man hat versucht, dadurch ein positives Bild zu erschaffen von dem, was eigentlich da wirklich passiert. Und man hat durch diese Battles und die Straßenfeste, die man dann durch vor allem Kool DJ Herc und Grandmaster Flash hatte, hat man versucht, das ganze aggressive Verhalten in Wettkämpfe umzuwandeln, die natürlich moralisch korrekt, ohne Gewalt vor allem, sondern nur durch diese Wortgewandtheit, die man hatte und dieses lyrische mit gutem Beat, mit Musik natürlich, in einen Wettkampf umzuwandeln, um dann diese Aggression von der Straße zu schaffen. Vor allem durch die Furious 5 und Grandmaster Flash dann in den 80ern, beziehungsweise Mitte der 80er, gewann Hip-Hop an Popularität logischerweise. Furious 5 und Grandmaster Flash haben einen starken Einfluss auf Hip-Hop gehabt. Ab diesem Zeitpunkt hat man weitere Aufmerksamkeit und Reichweite gewonnen. Labels wurden langsam aufmerksam auf die ganzen Rapper, Hip-Hopper. Man hat versucht, Leute zu signen, vor allem dann durch die Kommerzialisierung und natürlich Rapper berühmt, sowas wie Jay-Z, den man ja heute immer noch hört und kennt. Und natürlich auch Rapper, die dann erst heutzutage erst bekannt geworden sind durch Hip-Hop, sowas wie Lil Peep, Lil Uzi Vert, Lil Nas X. Hier mal ein Beispiel von Lil Peep. Das war ein Beispiel von heute. Wir sind aber immer noch bei der Geschichte von Hip-Hop. Die Musik entwickelte sich in eine Richtung, in die man es vorerst nicht erwartet hat. Dieser Disco-Sound nimmt ab. Man hat mehr und mehr produziert, vor allem gegen die Polizei. 90er Jahre, NWA ist entstanden, Gangster-Rap etabliert, Gangster-Rap auch erfunden. Wie gesagt, die Polizei wird absolut provoziert. Fuck the Police, einer der besten Beispiele dafür als Song. Und durch NWA auch langsam dieser West- und East-Side-Konflikt. NWA dabei die West-Side und der Oldschool-Rap East-Side, die natürlich nicht nur durch Diss-Tracks, sondern auch finanziell gegeneinander sind. Das Ganze nimmt dann natürlich seinen Lauf, nachdem Tupac angeschossen wird. Ich werde jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Aber hauptsächlich startet das Ganze mit einfachen Diss-Tracks, ganz normalen Tracks, bis dann zu Tod zweier legendärer Rapper. Diese Diss-Tracks sind teilweise von einem einzigen Rapper gegen die ganze andere Küste, gegen die andere, ganze andere Seite. Hit 'Em Up Tupac ist das beste Beispiel eigentlich dafür. Er disst die ganze Eastside Community im Endeffekt mit einem einzigen Track. Wir hören mal ganz kurz rein in Hit 'em Up von Tupac. Bitch, fat motherfucker. West Side, bad boy killers. You know who the realest is, niggas, we bring it to you. First off, fuck your bitch in the click you claim. West Side, when we ride, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas, fuck for life. In dieser Westside-Eastside-Konfliktzeit kommen diese ganzen Rapper, sowas wie Tupac, Snoop Dogg, Dr. Dre, langsam an die Öffentlichkeit, gewinnen an Berühmtheit. West Coast als die Neuen, die Leute, die Gangster-Rap reingebracht haben, werden sehr, sehr bekannt, viel, viel bekannter als die Eastside davor. Und dadurch fühlt sich die Eastside natürlich gezwungen, sich diese Aufmerksamkeit, die sie davor hatte, zurückzugewinnen. Abgesehen davon, dass natürlich die ganzen Rapper sich gegenseitig gebieft haben und vor allem diese Diss-Track geschrieben haben, war natürlich ein Riesenproblem. Die Medien, die damals auch dadurch durch diese Kommerzialisierung, die Rap durchgemacht hat, auf Rap und Gangster-Rap, vor allem auf Hip-Hop aufmerksam geworden ist. Es entstanden natürlich Gerüchte, Schlagzeilen wurden geschrieben. Dadurch wurde natürlich auch der East-West-Konflikt absolut angefechtet und dieses Anfechten führte dann letztendlich dazu, dass das Ganze gewalttätig ausgetragen wurde. Es sind Schüsse gefallen, das Ganze ging bis vor Gericht und führte letztendlich auch zum Tod zweier legendärer Rapper, Biggie und Tupac. Rest in Peace. Hauptsächlich waren die damaligen Medienprobleme dieselben wie jetzt im Endeffekt. Man hat Lügen verbreitet, man hat Gerüchte einfach so in die Welt gesetzt, ohne dass die überhaupt stimmen. Darauf ist natürlich Tupac an sich in seinen Diss-Tracks auch eingegangen. Man hat in den Medien vor allem den Fokus halt logischerweise darauf gelegt, dass man so viel Profit wie möglich machen kann durch das ganze Rap-Geschehen, durch diese ganze Bekanntheit des Raps, was offensichtlich negative Folgen hatte. Und davor habe ich schon die Kommerzialisierung angesprochen gehabt eigentlich. Ich würde gerne darüber noch reden. Man hat natürlich, wie schon gesagt, einfach nur bestehende Konflikte immer schlimmer gemacht. Man konnte sich da auch nicht mehr rausreden, wenn die Medien einfach etwas gesagt haben. Man hat das so angenommen. Die ganzen negativen Sachen werden natürlich mehr geklickt als die positiven Sachen. So kennt man die Medien. Auch heute. Das ist ja heute immer noch ein Riesenproblem. Bei NWA war zum Beispiel der Label-Chef, der erste Manager, Jerry Heller, ein riesiges Problem, der natürlich durch diese Kommerzialisierung und den neuen Einsteigern durch das Rap-Geschäft NWA damals über den Tisch gezogen hat. Bis dann halt wirklich Konflikte innerhalb dieser NWA-Gruppe, die eigentlich so fest zusammengehalten haben, entstanden sind, bis dann irgendwann halt die Gruppe aufgelöst wurde. Man hat sich natürlich auch Diss-Tracks dann geschrieben. Einer der Beispiele für diese Diss-Tracks war zum Beispiel No Vaseline for an Ice Cube gegen ganz NWA ohne sich selber. Wir hören kurz mal das Beispiel rein. Living with the whites, one big house, and not another nigga in sight. Diese Kommerzialisierung hatte natürlich nicht nur negative Teile. Ne? Man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass alles, was die Medien gesagt haben, komplett negativ waren. Das stimmt natürlich nicht. Man hat natürlich auch diese Anerkennung bekommen, die man haben wollte, für vor allem diese ganzen schlechten Lebensbedingungen. Man wurde finanziell unterstützt. Man hat nicht nur für diese Gesellschaft und die Lebensbedingungen aufmerksam bekommen, sondern natürlich auch für das Genre an sich, das komplett neu war, was wirklich innerhalb kürzester Zeit international absolut angesagt war, Mainstream fast schon war. Dagegen gibt es natürlich auch viele, viele, viele negative Seiten, wie zum Beispiel, dass man um diese Aufmerksamkeit, die Rap und Hip-Hop bekommen hat, gekämpft hat fast schon. Wie gesagt, East-Side-West-Side-Konflikt, einer der bekanntesten Beefs. Man hat leider auch Frauen vor allem wie Objekte behandelt, instrumentalisiert, vor allem jetzt in Musikvideos, leicht hedonistisch, vielleicht sogar mit Drogenkonsum, Gewaltverherrlichung. Und durch dieses Internationale, was eigentlich ja positiv ist, durch diese Aufmerksamkeit, hat sich natürlich auch der Einflussbereich von Hip-Hop und diesen ganzen Problemen verbreitet, was natürlich auch zu verdammt viel mehr Streit als nur den East-West-Side-Konflikt geführt hat. Bei so einem konfliktreichen Genre ist es natürlich üblich, dass der Sprachgebrauch sich in eine beleidigende Richtung fast schon entwickelt hat. Man hat durch diese Beleidigungen Leute provoziert, man hat damit Kritik ausgesprochen, man verdiente damit sein Geld, man hat sich halt abgehoben von den ganzen anderen Rappern, man wollte anders sein, man wollte besser sein, man wollte der Beste sein. Dazu noch die ganze Eskalation natürlich, die dadurch entstanden ist, dadurch, dass Leute sich aufs Tiefste beleidigt haben. Haben. und dazu noch Sex Sells, dass Künstler dazu gezwungen hat, Frauen in ihren Musikvideos zu instrumentalisieren, nur genau um das zu erreichen, was sie erreichen möchten. Und dadurch, dass es halt die ganze Jugendkultur war, hat man natürlich auch versucht, in irgendeiner Art und Weise diese Grenzen, die man hat, auszutesten. Bekannt ist zum Beispiel der Satz Smoke Weed Every Day von Snoop Dogg. Ja, den kennt, glaube ich, jeder. Ich meine, und es ist ja recht offensichtlich, was er damit anspricht und was er jeden Tag tut. Das zeigt natürlich auch, dass dieser Drogenkonsum, dieses Verherrlichende sehr, sehr wichtig war, vor allem, wie gesagt, in der Jugend, um genau das auszutesten, diese Grenzen zu überschreiten. Und obwohl das Ganze eine antirassistische Bewegung war eigentlich, war Sexismus ein Riesenthema, Antisemitismus genauso. Drogen, wie gesagt, wurden verherrlicht, absolut. Gewaltverherrlichung, wie gesagt, sowieso. Ich habe es ja gemeint, dieses leicht hedonistische, was gab, das wurde schon leicht übertrieben dargestellt, wenn nicht sogar komplett übertrieben. Durch künstlerische Freiheit, die der Künstler hatte, hat man Rap als Kanal benutzt, genau für diese Verherrlichung von diesen Sachen, die eigentlich absolut nicht schön sind. Trotz diesem problematischen Sprachgebrauch war Rap natürlich trotzdem, wie schon gesagt, ein Kanal für diese Künstler, die nicht nur Beleidigungen rausgehauen haben, sondern natürlich auch aufmerksam auf ihre Stelle gemacht haben, um der Jugend eine Stimme zu geben, um zu zeigen, dass Rassismus immer noch ein Riesenproblem ist. Letztendlich lässt sich sagen, dass Hip-Hop, das früher dafür stand, dass es eine junge Gesellschaft gibt, die sich politisch und sozial aktiv zeigen möchte durch aufmerksam machen auf die schlechten Lebensbedingungen und auf Rassismus, letztendlich von den Medien so zerpflückt wurde, nenne ich es mal, dass sich das Ganze in eine Richtung umgewandelt hat, dass man nur noch fokussiert auf Profit und vor allem Geld ist. Da wird natürlich auch wieder deutlich, was für einen schlechten Einfluss die Medien vor allem auf die ganze Musikszene hatte. Wenn man also ein Fazit ziehen möchte aus dieser ganzen Hip-Hop-Szene, vor allem durch die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, die Hip-Hop durchgemacht hat, wird offensichtlich, dass Medien immer noch, aber schon damals, sehr viel Einfluss auf die ganze Welt hatten und sogar ein ganzes Genre in eine Richtung bewegt haben, zu dem das Genre eigentlich gar nicht wollte. Das Ganze ist natürlich, wie gesagt, international ausgeweitet. Es kam ja bis nach Deutschland, Anfang in Deutschland mit Falco, mit Fanta 4, später dann auch der Gangster-Rap mit Sido, mit Bushido. Ich spiel mal kurz ein Stück ab aus der Anfangszeit des Gangster-Rap in Deutschland. Schlechtes Vorbild von Sido.
Das Gesetz bedeutet nix für mich. Ich geb schon immer einen Fick drauf, was richtig ist. Ich hab ne große Fresse, auch wenn du ein Grizzly bist. Mein Freund, ich bin wie ich bin, Mann, es ist wie es ist. Ich hab ne Abneigung.
Aufgrund dieser internationalen Anerkennung von Hip-Hop, von Rap vor allem, hat Rap natürlich viele, viele Genres beeinflusst. Dabei kann man Lo-Fi nennen, Jazz, Rock, Pop-Songs. Taylor Swift rappt in ihren Pop-Songs ja teilweise. Zu dem Lo-Fi würde ich gerne noch ein Beispiel abspielen. XXXTentacion. Um diesen Podcast nochmal abzuschließen, um zu zeigen, was für schöne Seiten Hip-Hop auch hat, werde ich ein Musikbeispiel nehmen. Wir werden die Hälfte des Songs von Nate57, Fick die Welt heißt der Song, anhören und ein paar Zeilen davon uns nehmen und im Endeffekt ein bisschen analysieren, ein bisschen werde ich meine Meinung dazu geben und versuche damit zu erklären, was Hip-Hop eigentlich in der Welt erreichen könnte oder schon erreicht hat. Das Lied ist vor 11 Jahren zwar published worden, ist vom Text her eigentlich, beziehungsweise von der Kernkritik her, immer noch sehr, sehr gängig. Also, gönnt euch.
Ich versuch mich hier wohl zu fühlen, in einem Land, wo die Stimmung kalt ist, arm und reich, alles das gleiche, Mann. Wenn du Scheine hast, dann bist du was, alle sind geldgeil und jeder scheißt auf jeden, ungerechte Verteilung. Guck, die Sonne kommt dir nur selten aus den Wolken hervor, ohne sie gäbe es kein Leben, deshalb ist man ohne besorgt. Das erklärt auch alle Hassgesichter auf den Straßen, Unterdrückung über Jahre, das sind tausend Narben. Menschen lassen sich versklaven, ja das war schon immer so, früher war das offensichtlicher, heute ist hintenrum. Guck, die Medien machen Gehirnwäsche, Materialismus wird gefördert überall, so wie Faschismus. Ihr wisst es nur noch nicht, seht jetzt einen Präsidenten, er ist schwarz. USA, er hätte es nie geschafft, hätten sie ihn nicht bezahlt. Er muss das machen, was sie sagen, sie denken an Kapital. Wenn er anfängt zu mucken, scheißegal, machen sie ihn kalt. Unser Recht soll gerecht sein, Soldaten brennen, ganze Dörfer weg für die Gerechtigkeit. Was nur los hier, verkehrte Welt, von dem Geld gefickt, keiner weiß, wo links und rechts ist. Versperrter Blick, Leute, die protestiert haben, werden müde, denn zu wenig machen mit zu viele Erwachsene. Benehmen sich noch wie ein Kind, dieser Nebel macht sie blind. Profitieren wird nur der reiche Sack. Wir gehen arbeiten, er macht was er will, weil er die Scheine. Sie wollen uns ruhig schalten mit Pharma-Tabletten. Sie machen uns ohnmächtig wie Marionetten. Sie handeln unmenschlich, sie halten uns in Ketten. Fick die Welt, fick die Welt. Sie können uns ruhig schalten mit Strafen und Gesetzen. Machen uns ohnmächtig wie Marionetten. Sie handeln unmenschlich, sie halten uns in Ketten. Fick die Welt.
Das Lied hat natürlich sehr, sehr harte Worte eigentlich schon von Anfang an. Das Lied ist sehr, wie schon gesagt, sehr, sehr gesellschaftskritisch. Und damit finde ich auch ein sehr, sehr guter Abschluss. Dadurch, dass Nate direkt die Medien anspricht, vor allem mit der Zeile, guck, die Medien machen Gehirnwäsche, Materialismus wird gefördert, überall so wie Faschismus. Er spricht die Medien an, er sagt, die Medien sind gerade das Problem. Durch die Medien entsteht diese bildliche Gehirnwäsche. Der Mensch wird durch die Medien angetrieben. Der Mensch hört auf die Medien. Der Mensch richtet sich nach den Medien. Und wenn die Medien etwas behaupten, dann glaubt das der Mensch an sich. Er spricht auch direkt die Sklaverei an. Dass es damals offensichtlich war, dass sie das gemacht haben und jetzt alles unterm Tisch gemacht wird. Dass es Menschen gibt, die immer noch angewiesen sind, als Sklaven im Endeffekt zu arbeiten und dass die verhandelt werden immer noch, nur dass es die Welt nicht weiß. Er spricht natürlich damit auch an, diese Gerechtigkeit. Er hat einen Satz drin, Soldaten brennen ganze Dörfer weg für die Gerechtigkeit. Dass die Welt von Geld gesteuert ist, was nur los hier, verkehrte Welt, von dem Geld gefickt. Er spricht im Endeffekt 2011 an, das, was ich gerade in der Hip-Hop-Geschichte die ganze Zeit erklärt habe mit den Problemen. Dass Kommerzialisierung und die Medien Hip-Hop in eine Richtung gezogen haben, in die sie nicht gehen wollte. Dass Hip-Hop dafür benutzt wurde, um Geld zu machen und immer noch eigentlich benutzt wird und nicht den eigentlichen Zweck von dieser antirassistischen Jugendbewegung hat. Und nachdem das gesagt wurde, hoffe ich, dass ihr etwas aus diesem Podcast mitnehmen konntet. Es ist ja eher ein Vortrag gewesen als ein Podcast. Ich wünsche euch einen schönen Tag und beende den Podcast, wie ich ihn angefangen habe, mit Mockingbird von Eminem. Haut rein, ciao, ciao.